4.25 Uhr, hier ist Rias Berlin.
Rias aktuell. Rundschau am Morgen.
Guten Nacht, meine Damen und Herren. Das ist völlig klar, Sie müssen sich heute dran gewöhnen. Es ist nämlich Freitag, der 13. Eine dieser seltenen Gelegenheiten, wo alles Üble auf Sie zusammen einstürzt. Und um das Unheil so richtig voll zu machen, begrüßen Sie auch Peter Kohagen und Jürgen Schiller. Jetzt werden wir aber auch ganz lieb. Der Michael Sprock ist auch noch mit von der Partie. Bitteschön. Immer wenn Günter Noris mit dem Bundeswehrorchester spielt, meine Damen und Herren, fällt mir ein 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-0. Sie hörten die Elferwette ohne Gewehr. 16:30 ist es jetzt. Die Nachrichten.
Bundeskanzler Schmidt und der japanische Ministerpräsident Fukuda sind heute früh in Tokio zu ihrem dritten und letzten Meinungsaustausch zusammengekommen. Bei dem Gespräch dürfte es unter anderem um Fragen der Bekämpfung des internationalen Terrorismus gegangen sein. Schmidt beendet heute seinen Besuch in Japan und fliegt nach Singapur weiter. Einen Tag vor der Südafrika-Reise Bundesaußenminister Genschers hat der CSU-Vorsitzende Strauß erklärt, Genscher brauche gar nicht erst nach Afrika zu fahren, wenn sich die deutsche Außenpolitik darin erschöpfe, der amerikanisch-britischen Afrika-Politik Unterstützung zu geben. Dies sei nicht die Außenpolitik einer souveränen Macht, sagte Strauß in einem Interview mit der Zeitung Die Welt. Der CSU-Vorsitzende sprach von unkritischer Zustimmung Bonns zur Namibia-Politik der Vereinten Nationen. Er fügte hinzu, das Ziel der sowjetisch-kubanischen Strategie bestehe darin, in Namibia die gleichen Zustände herzustellen wie in Angola und Mosambik. FDP-Sprecher Gerwald bezeichnete die Ausführungen von Strauß als weiteren Schritt der Unionsparteien in das außenpolitische Abseits. Außerdem falle der CSU-Vorsitzende der gemeinsamen Friedensinitiative in den Rücken, mit der die fünf westlichen Mitglieder des Weltsicherheitsrates einen Rassenkrieg in Namibia vermeiden wollten, fügte der FDP-Sprecher hinzu. Die Sowjetunion hat in einem Kommentar des Senders Frieden und Fortschritt von einer verstärkten Zusammenarbeit der Bundesrepublik mit China gewarnt. Der Sender bestritt, dass es um deutsche Wirtschaftsinteressen geht und äußerte stattdessen die Auffassung, bestimmte Kreise in der Bundesrepublik würden nicht durch den chinesischen Markt, sondern durch den Antisowjetismus Pekings angelockt. Wer aber die chinesische Karte spiele, werde der Verlierer sein. Der Moskauer Sender bezeichnete die Außenpolitik Pekings als abenteuerlich und verantwortungslos und warnte die Bundesrepublik indirekt davor, das wachsende Vertrauen der Sowjetunion zu Bonn als Entspannungspartner außer Acht zu lassen. Bei den gestern begonnenen Friedensverhandlungen zwischen Ägypten und Israel sind Fortschritte erzielt worden. Dies geht aus einer Erklärung hervor, die das amerikanische Außenministerium in Washington veröffentlichte. Ein amerikanischer Sprecher gab nach der ersten kurzen Arbeitssitzung bekannt, die Delegationen Ägyptens und Israels hätten sich darauf geeinigt, die Verhandlungen so schnell wie möglich abzuschließen. Außenminister Vance traf mit beiden Abordnungen zu getrennten Gesprächen zusammen. Bei der Eröffnungszeremonie hatte der amerikanische Präsident Carter vor einem Scheitern der Friedensverhandlungen gewarnt. Er sagte, die einzige Alternative seien Stillstand, Feindschaft oder möglicherweise ein neuer Krieg. Der libanesische Präsident Sarkis ist von einer mehrtägigen Reise durch sechs arabische Länder nach Beirut zurückgekehrt. Zuversichtlich äußerte er sich über die Erfolgsaussichten der für Sonntag in Beirut vereinbarten Außenministerkonferenz derjenigen Länder, die für die arabische Streitmacht im Libanon Truppen oder Geld zur Verfügung stellen. Konservative christliche Politiker erklärten jedoch diese Konferenz als Zeitverschwendung, weil durch die Anwesenheit der syrischen Truppen jede Friedensinitiative blockiert werde. Bei der Explosion eines griechischen Tankers in einer Werft in Singapur sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen und etwa 100 verletzt worden. Der unter liberianischer Flagge fahrende Tanker lag wegen einer Reparatur auf der Werft. Über die Ursache der Explosion ist noch nichts bekannt. Der 58.000 Tonnen große griechische Tanker Christos Vitos ist in der Nähe der walisischen Küste auf Grund gelaufen und hat die Entstehung eines 13 Kilometer langen Ölteppichs verursacht. Wie das britische Handelsministerium in London mitteilte, konnte sich der Tanker nach einigen Stunden mit eigener Kraft befreien. Dabei rissen jedoch mehrere Öltanks auf. Der Wetterbericht, Temperatur um 4 Uhr, 12 Grad. Zwischen Ostseeküste und Mittelgebirgen nach Auflösung der Nebelfelder überwiegend wolkenlos oder heiter, höchste Werte zwischen 18 Grad an der Küste und 24 Grad im Binnenland, in Berlin 22 Grad. Meist nur schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd.
Sie hörten Nachrichten, gesprochen von Helmut Gerlingen, 5 nach halb 5.
that if my love can't find your heart,
vier Minuten vor 4:45 ist es. Wie gesagt, meine Damen und Herren, denken Sie dran, dass heute Freitag dieser 13. ist. Da gibt es Kollegen, denen ist die Kaffeekanne heute früh nicht umgefallen. Da gibt es Kollegen, die sind sogar, und da gucke ich mich an, wach geworden. Ja, und dann gibt es eine Zeitung, die auch an diesem Tage nichts als die reine Wahrheit verkündet. Ich spreche von unserer ach so geliebten Bild-Zeitung, die heute wieder einmal gesellschaftspolitisch, ja, ich möchte fast sagen, gewerkschaftspolitisch uns die Leitlinie setzt. Schlagzeile auf der Seite 2, Schlosser, Doppelpunkt, Arbeit ist was für Bekloppte. Eine Minute nach 4:45. Am kommenden Wochenende wird in Bad Deutsch-Altenburg, in einem der historisch interessantesten Orte Österreichs, ein neues Kurzentrum offiziell eröffnet. Verbunden damit wird ein moderner Hotelkomplex mit 115 Betten den künftigen Gästen zur Verfügung stehen. Aufgeteilt in 35 Einbett- und 30 Doppelzimmer sowie 10 Appartements. Dreh- und Angelpunkt sind die heilenden Schwefelquellen dieser Gegend, die schon von den römischen Legionären des Augustus geschätzt wurden. Joachim Bröske suchte bei Deutsch-Altenburg und Umgebung hier seinen Bericht.
Nach Österreich der Antike wegen. Wer in sie vernarrt ist, in diesem Fall speziell in die römische Kaiserzeit und ihre Hervorbringungen, fährt immer wieder hin. Carnuntum heißt der Zauberort, gelegen zwischen Petronell und Bad Deutsch-Altenburg. Einst das östlichste aller Legionslager am Donaulimes hatte die römische Besatzung dafür zu sorgen, dass Barbaren jedweder Art und alle, die jenseits des Rheines und der Donau siedelten, waren in den Augen der Römer Barbaren, dass also die Feinde Italiens oder besser des römischen Weltreiches frühzeitig in die Schranken gewiesen wurden. Aber auch für handelspolitische Bestrebungen lag Carnuntum ideal, denn die Bernsteinstraße von Ostpreußen nach Aquileia kreuzte an dieser Stelle die Donau. Dass in den drei Jahrhunderten, in denen Carnuntum sich zu einer römischen, sagen wir mal, Garnisonsstadt mauserte, Krieg und friedlicher Handel einander abwechselten, dafür sorgten schon die unruhigen Zeitläufe. Um nur ein Beispiel zu geben. In den Jahren von 235 bis 284 nach Christus, also in einem halben Jahrhundert, gab es in Rom nicht weniger als 30 Kaiser, deren Regierungsdauer sich zum Teil nur auf ein paar Wochen beschränkte. Während man zu den Ereignissen in Rom über zahlreiche antike Literatur verfügt, gibt es über Carnuntum und Umgebung nicht mehr als ein paar Andeutungen. Und nun tritt einer jener faszinierenden Momente ein, deren wegen man in diese Gegend fahren sollte. Denn alles, was man über Leben und Treiben in dem Legionslager weiß, wie Sitten und Gebräuche, Kult und Vergnügungen, militärische und wirtschaftliche Vorgänge, dies alles erfährt man nur durch archäologische, epigraphische und numismatische Forschungen an Ort und Stelle. Nur was der Boden an Funden und damit auch an Wissen hergibt, und das sind bisher höchstens 10%, ist erfasst und damit auch bekannt. Jüngste Sensation bei den Ausgrabungen am Rande von Petronell, Reste eines thrakischen Reiterlagers, dem Ala I Thracum, eine Hilfstruppe, von deren Existenz in dieser Gegend bisher kein Experte etwas geahnt hat. Und die ernsthaften Forschungen dieses Teils von Österreich begannen vor mehr als 125 Jahren durch Freiherr von Sacken. Heute ist die antike Geschichte, soweit sie der Boden preisgab, im Carnuntinum von Deutsch-Altenburg zu bewundern. Leiter dieser didaktisch vorzüglich aufgebauten Sammlung ist seit 30 Jahren Dr. Eduard von Vorbeck. Man erfährt in dem um die Jahrhundertwende erbauten Museum, es liegt wie ein Kleinod fast unmittelbar an der Donau, dass die Anwesenheit, abgesehen von der Vier-Kaiser-Konferenz im Jahre 307, von folgenden römischen Kaisern in Carnuntum bezeugt ist. Tiberius, der im Jahre 6 nach Christus auf Befehl von Augustus das römische Heer an die Donau führte, Marc Aurel, der im Legionslager das zweite Kapitel seiner Selbstbetrachtungen schrieb, Septimius Severus, der in Carnuntum von der Legio 14 Gemina Martia Victrix zum Kaiser proklamiert wurde, und schließlich Valentinian, der 375 Stadt und Lager besuchte. Nur wenige Jahrzehnte später, mit dem Einfall der Goten und Quaden, versinkt Carnuntum für viele Jahrhunderte in eine geschichtslose Zeit. Mit einem Kulturbudget von 1 Million Schillingen im Jahr werden heute Ausgrabungen und das Museum finanziert. Pro Saison besuchen rund 20.000 Interessierte das Carnuntinum in Bad Deutsch-Altenburg. An der Spitze der ausländischen Gäste liegen die Deutschen, die Engländer und die Holländer. Gerade sie werden das neue Kurzentrum Kaiserbad und das Fünf-Sterne-Hotel Vier Kaiser begrüßen. Denn an dem Vergleich eines Österreichers über die eigenen Unterbringungsmöglichkeiten ist schon etwas Wahres dran. Je weiter man vom Westen der Republik nach Osten kommt, sagte er, desto schlechter sind die Hotels. Nun, in dem terrassenförmig angelegten Luxushotel findet auch der verwöhnteste Gast zur Erholung und Überholung alles, was er für seine Gesundheit benötigt. Hallenbad, Sauna, Massage, Solarium, außerdem eine Bibliothek mit 4000 Bänden und natürlich auch eine Diabetikerküche. Dieses 200-Millionen-Schilling-Projekt befindet sich zu 52% in Privatbesitz, die restlichen 48% teilen sich Stadt und Land. Der Aufenthalt im Kurzentrum ist nicht billig, aber adäquat. Wer alle medizinischen Anwendungen, Unterkunft und Vollpension bucht, muss ca. 120 Mark pro Tag für sein Wohlbefinden übrig haben. Wer indessen nur mal luxuriös übernachten und anständig frühstücken will, zahlt etwa die Hälfte. Und das ist für dieses Klassehotel wiederum preiswert.
Tja, Joachim Brüske war das, meine Damen und Herren. Und Sie werden sicherlich mit mir einer Meinung sein, dass sich dieses klassische Goethe-Wort, das Reisen bildet, auch in diesem Fall wieder einmal bestätigt hat. Und all das erfährt man aber, und das muss ich Ihnen einfach nochmal sagen, eben nur an Ort und Stelle durch archäologische, epigraphische und numismatische Forschung. Kommen Sie also nie auf die Idee, bloß einen Urlaub machen zu wollen. 5:08 ist es.
Ich hab dich nicht gesucht und doch gefunden. Du warst so jung, es hatte keinen Sinn. In deinen Augen war der Tag versunken. Ganz schmal die Schultern, männlich war dein Kinn. Getanzt hast du geschmeidig wie auf Pfoten, dass du mich anders schmeichelnd in mir sehen. Du holtest eine Cola für ein Mädchen, wisch sie weg, deine Traurigkeit von deinem Arm. Ich werde deinen leichten Schlaf begleiten, wenn es tagt, dann mache ich dich wahr.
5:05 ist es jetzt, meine Damen und Herren. 4:55. Wir blödeln. Eigentlich viel zu selten. Wollen das heute Morgen ein bisschen wieder ausdehnen. Sauerkraut ist kein Getränke. Denunzieren tut ein Schuft. Das beste Flugzeug wäre ein Unsinn, gibt's im Freien keine Luft.
I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because he
my heart, 'cause I won't need it anymore. Take away my love.
Eine Minute nach fünf ist es 5:01. Der vietnamesische Regierungschef Pham Van Dong ist gestern zu einem fünftägigen offiziellen Besuch Malaysias in Kuala Lumpur eingetroffen, wo er nach Angaben unterrichteter Quellen vor allem die Rolle erörtern will, die die einzelnen ASEAN-Mitglieder künftig in dem Verband südostasiatischer Nationen spielen sollten. Der 72-jährige Ministerpräsident, der bereits Thailand, Indonesien und die Philippinen besucht hat, wird am Montag nach Singapur weiterreisen und dort seine Rundreise durch die ASEAN-Staaten abschließen. Über die bisherigen Bemühungen Pham Van Dongs um die südostasiatischen Nachbarn schreibt unser Korrespondent Christian Roll aus Bangkok.
Obgleich der vietnamesische Ministerpräsident in